Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcast. Genau, wir sind im September und die Sommerpause ist vorbei. Ich habe mir eine längere Sommerpause gegönnt, aber es geht nun weiter mit vollem Elan, mit ganz vielen neuen Geschichten, neuen Sachen. Ja, ich freue mich einfach drauf, auch jetzt wieder für Sie, für euch da zu sein und mit tollen Themen einfach weiter durch das Jahr zu gehen und auch in das Jahr 25. Also ihr seht schon, ich bin absolut motiviert, um in der nächsten Zeit viele schöne Dinge mit euch gemeinsam zu machen. Und bevor wir jetzt zum heutigen Thema kommen und ihr habt natürlich alle gesehen, oh, Schließfächer und Sperrvermerke, das ist ja das, worauf wir uns den ganzen Sommer gefreut haben. Bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich allerdings noch zwei organisatorische Dinge sagen, beziehungsweise euch einladen dazu, wenn ihr nicht eh schon dabei seid. Also, der Sommer war lang und ich war eine ganze Zeit im Ausland in Spanien und habe dort eine schöne Zeit verlebt, aber habe auch diese Zeit genutzt, um zu gucken, wie soll es weitergehen, was möchte ich, ja, einfach so eine Retrospektive auf mein berufliches Leben. Habe auch gesehen, dass man sehr gut remote arbeiten kann als Betreuer, gerade mit einem Team. Vielleicht mache ich darüber auch noch mal eine Folge. Ich kann an der Stelle schon sagen, dass ich sehr dankbar bin für meine Mannschaft, die ich habe, weil sie das Ganze jetzt sehr lange Zeit gewuppt haben. Aber zurück. Welche Gedanken habe ich mir gemacht? Ich wollte mich mehr fokussieren. Ich wollte gucken, welche Dinge sind für mich sinnvoll, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, wo will ich mehr investieren, wo will ich mehr machen. Und aus diesem Grund gibt es so einige Punkte, die sich ändern werden. Und zwar zum einen der Podcast. Der Podcast wird bleiben, wie er ist. Er wird einmal die Woche kommen, weil da bin ich einfach zu der Erkenntnis gekommen, das macht mich, also das freut mich, es macht mich glücklich, wenn ich anderen Leuten damit helfen kann und ja, es macht einfach auch Spaß. Das muss man natürlich auch sagen, wobei, und da vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf das Thema heute, eine ganz knifflige Nummer war mit den Schließfächern, aber dazu dann später mehr. Was sich ändern wird, ist allerdings der Stammtisch. Der Stammtisch, den gab es bisher immer monatlich, den wird es jetzt nur noch quartalsweise geben. Es liegt einfach daran, dass auch die Vorbereitung ein bisschen Zeit frisst und ja, ich einfach sage, quartalsweise ist vielleicht ein Mehrwert, dass man sich dann vielleicht konzentrierter darauf freut. Das war einfach meine Idee, dass wir es quartalsweise machen. Quartalsweise bedeutet ja auch immer, wann genau im Quartal. Es gibt ja immer so Hoch- und Tiefphasen. Da war meine erste Idee zu sagen, wir machen das dann quasi immer in der Mitte des Quartals. Wobei, wenn man dann ganz genau guckt, sieht man, dass das dann immer die Monate wären, in denen meistens irgendwelche Feiertage oder Ferien sind. Deswegen habe ich mich jetzt darauf geeinigt mit mir, dass wir sagen, den Stammtisch gibt es jetzt immer im März, im Juni, im September und im Dezember. Weil das bedeutet, wir nehmen damit den Sommer raus und machen vor dem Sommerloch, was man meistens Juli, August hat, einen Stammtisch und dann im September wieder einen neuen mit neuer Motivation. Und ja, im Dezember, kurz vor Weihnachten, so ein Resümee-Stammtisch finde ich, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Also jedenfalls werde ich probieren, dass wir das so machen. Wann wird es passieren? Also wann werden die Stammtische sein? Immer am zweiten Donnerstag im Monat. Zweiter Donnerstag im Monat. Es gibt wieder eine Erinnerungsmail und das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben. Das wird alles etwas strikter und auch verlässlicher. So jedenfalls der Vorsatz nach den Sommerferien. Aber wir fangen da jetzt auch gleich mit einer Ausnahme an. Und zwar, der erste Stammtisch wird nicht im September sein, also einfach aufgrund der Vorlaufzeit. Ich würde ihn am 10. Oktober 24, also am 10. Oktober, dann stattfinden lassen. Danach wieder im Dezember, aber jetzt außerplanmäßig im Oktober. Das heißt, im September kein Stammtisch, aber am 10. Oktober. Schon mal direkt markieren und dann wieder, wie es war, 15 bis 18 Uhr. Das war der eine Punkt, der sich ändern wird. Der andere Punkt ist, und das ist ein Herzensthema, gibt es eine Premiere. Es gibt das erste Mal ein Seminar, was ich anbieten werde, also was ich selbst kreiert habe, was ich ja im Prinzip jetzt in die Öffentlichkeit gebe. Ich bin sogar aufgeregt, wenn ich das hier erzähle. Also ganz langsam. Wann wird es stattfinden? Am 13. bis 15.12. Das heißt, es ist sogar ziemlich bald. Gibt es, das Wochenende vom 3. Advent ist das, gibt es in Berlin ein erstes Seminar von mir. Und soweit sei schon gespoilert, nicht nur von mir. Thema wird sein, Umgang mit Systemsprengern. Wie Sie am besten mit psychisch schwerst auffälligen Klienten arbeiten. Das ist ein Thema, glaube ich, was viele von uns Betreuern betrifft. Die schwerst auffälligen Personen, die natürlich auch viel, viel Kraft ziehen und wie man denen quasi Herr wird. Also das ist halt alles immer zu wenig für einen Podcast und ich fand, das ist genau das Richtige für ein Seminar. 13. bis 15., das heißt vom Freitag bis zum Sonntag wird es stattfinden. Wer ist dabei? Ich bin dabei, werde halt aus der Praxis berichten und ja, unter anderem auch dann aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber, und das macht das Ganze noch reizvoller, ich habe auch jemanden gewinnen können, und zwar Falk Lehmann. Falk Lehmann ist selbst Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er ist auch der Leiter der Psychiatrischen Institutsambulanz in Neuruppin, also hier bei mir um die Ecke. Also er hat tagtäglich mit den Klienten zu tun. Und wir haben eine sehr große Schnittmenge an Klienten, die wir beide zusammen betreuen. Deswegen haben wir einen sehr engen Austausch, der ja sehr regelmäßig ist. Wir sind uns, glaube ich, so kann ich es jedenfalls sagen, gegenseitig auch sehr sympathisch. Und ich habe selbst bei ihm auch schon einen Vortrag erleben dürfen. Ja, mir hat Spaß gemacht, war erfrischend. Ich habe da auch noch viel mitnehmen können. Deswegen wir zusammen widmen uns dem Thema. Wie soll das Ganze aussehen? Ja, der Kollege Lehmann wird als erstes eine Einführung geben in den Kreis der psychischen Erkrankungen. Klar, die meisten Sachen kennen wir, aber ich kann Ihnen versprechen, dass das ein oder andere für Sie auch noch neu sein wird, also das ICD-10. Also es wird nicht so langweilig, dass Sie sagen, oh, das kenne ich doch schon, ich komme später. Kann ich Ihnen versprechen, das lohnt sich. Das Zweite, was wir mit ihm auch besprechen werden, beziehungsweise wo er denn seinen Fokus drauf hat, sind die Behandlungsmöglichkeiten. Also welche Psychopharmaka wirken wie? Was ist die Möglichkeit? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es ja selbst für die Psychiater, für die Personen, die denn behandeln, für die Kliniken? Da er selbst auch ganz eng angebunden ist an die Klinik in Neuruppin, kann er dazu auch sehr, sehr viel sagen. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man eine ganze Menge mitnehmen kann. Was machen wir weiter? Fallbesprechungen. Das ist einer der Punkte, die ich auf jeden Fall an diesem Wochenende machen möchte. Gerne auch von Ihnen als Teilnehmer. Wenn Sie einen Fall haben, den Sie dort in der Gruppe besprechen wollen, so supervisionsähnlich, dann können wir das gerne tun. Wir können das als Aufhänger nehmen, nehmen ihn mit in den Vortrag. Wenn Sie uns vorher bereits schon die Information geben, können wir es auch mit aufnehmen in den, ja, in den Kurs. Ja, Gruppenarbeit ist noch gedacht. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, um Gottes Willen, aber meine Erfahrung ist, dass man, wenn man dort in Kleingruppen Sachen erarbeitet, man dann schneller ist und auch viel mehr Erkenntnisgewinne ziehen kann. Genau, das ist so die Idee. Freitag geht's los, 14 Uhr. Ein, ja, mit gemeinsamem abendlichen Ausklang, da lassen Sie sich überraschen. Und am Samstag 9 Uhr bis 16.30 Uhr, Sonntag 9 bis 14.30 Uhr, so sind erstmal die Kernrahmendaten. Genau. Was soll das Ganze denn kosten? Das muss man an der Stelle auch sagen. Wir können bis zum 1.10. können wir es vergünstigt anbieten. 460 Euro wird das Ganze denn kosten. Wer noch eine Übernachtung, also wer übernachten möchte in Berlin, weil er jetzt sagt, okay, ich komme jetzt von weit weg und möchte in Berlin übernachten, hätten wir ein Gesamtpaket, 790 Euro kostet das, mit einer Übernachtung am Kudamm inklusive Frühstück können wir anbieten. Genau, also Ab dem 1.10., das sind alles Angebote bis zum 1.10., danach wird es ein bisschen teurer, weil wir dann auch anders kalkulieren müssten. Deswegen, wenn wir bis dahin die Plätze voll haben und wir haben nur 10 Plätze für das Seminar, weil mir ist es wichtig, dass wir auch in den kleinen Gruppen arbeiten können, dass wir es individuell haben, ja, dann ist halt voll. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie kann man sich anmelden? Anmelden geht ganz einfach unter seminare@betreut.de. Einfach eine kurze E-Mail schreiben an seminare@betreut.de und schreiben, hallo Roy, hallo Herr Lippert, je nachdem, wie Sie möchten. Ich habe Interesse an dem Seminar. Das reicht erstmal fürs Erste, weil wir schicken Ihnen dann einfach ein Programm nochmal zu, was genau in den Tagen geplant ist und fragen dann, möchten Sie das Seminar belegen oder nicht? Und erst dann kommt es zur festen Buchung. Das heißt, die erste Anmeldung ist erstmal nur den Platz sichern und auch den Preis sichern. Das heißt, wer das bis zum 1.10. macht, denn wenn wir besser planen können, gehen wir es natürlich dann auch an die Teilnehmer weiter. Ja, super. Jetzt habe ich fast 10 Minuten, 11 Minuten gequatscht und eigentlich nur Werbung gemacht. Aber das habe ich ja sonst nie. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal rausgenommen. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dieses Seminar. Und ja, ich mich einfach sehr, sehr darauf freue, wenn es denn stattfinden wird. Und ja, mit Herrn Lehmann zusammen das einfach zu machen. Und auch in einer schönen kleinen Gruppe einfach den Austausch suchen. Gut, so viel zum Werbeblock. Genau. Also der Sommer war sehr ergiebig, auch in jederlei Hinsicht. Und damit Sie aus dieser Folge auch noch was, ja, was heißt Produktives, aber was, was Handfestes mitnehmen können, kommen wir nun also zum Sperrvermerk bei Schließfächern. Das war für mich eigentlich, bis ich mich damit beschäftigt habe, ein Thema, was mich nicht beschäftigt hat, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es das Thema Schließfächer in meiner Praxis im Groben nicht gab. Also ich hatte mich mit Kollegen mal unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, es kommt der dritte Betreute jetzt mit Schließfach die Woche, sondern das ist wirklich schon eher noch eine Ausnahme. Also gerade bei Personen, die natürlich dann etwas mehr finanzielle Verfügungsmöglichkeiten haben, da ist dann natürlich eher der Fall, dass mal ein Schließfach dann auftaucht, aber meistens, also in der Regel, denn nicht. Aber es gab es jetzt ein, zweimal. Und über diese Sache bin ich dann auch auf das Hindernis oder auf die Genehmigungsbedürftigkeit bei Schließfächern gestoßen. Gut, jetzt habe ich überlegt, nachdem ich mir das Ganze durchgesehen hatte, wie kann ich das erklären, ohne dass die Leute dann direkt nach 2 Minuten abschalten? Weil das ist aus meiner Sicht eine komplizierte Materie. Vielleicht bin ich da auch nur zu doof, das zu verstehen, beziehungsweise habe es einfach nicht richtig nachgelesen oder sonst was. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass man da ganz genau hingucken und lesen muss. Und dann wird es auch deutlich. Ich schlage vor, wir nehmen uns einfach als Beispiel ein Schließfach und andersrum. Fangen wir andersrum. Wir haben einen Betreuten. Der hat 150.000 Euro liegen auf einem Konto zum Beispiel. Wir haben dann zu noch Wertpapiere, die er hat, über einen Wert von meinetwegen 50.000 Euro. Und Omas Goldkette, die wirklich sehr goldig ist, im Wert von 25.000 Euro. Also diese drei Sachen haben wir jetzt zur Verfügung. Nun ist die Frage, wie werden diese Dinge im Rahmen der Hinterlegung und mit einem Schließfach geregelt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben den einen Fall mit den 150.000 Euro. Also wer jetzt ein Gesetz hat und wer jetzt nicht unterwegs ist, der kann sich vielleicht auch, wenn er Spaß hat, ein Gesetz dazu nehmen, weil das macht schon Sinn, wenn man dort mal hineinschaut. Alles geht los mit der Norm des Paragraphen 1841. Also sind jetzt nach der Betreuungsrechtsreform gibt es da neue Normen. Vorher war es 1809, 1814, 1815, 1816, stand das drin. Jetzt sind wir im 1841 BGB. Dort stellt Gold, Geld des Betreuten, das nicht für Ausgaben nach 1839, also Verfügungsgeld, benötigt wird, hat der Betreuer anzulegen. Das wird jeder von Ihnen schon mal kennen, dass es dann heißt, ja, aber das Geld kann jetzt nicht auf dem Girokonto liegen bleiben. So, und eine Option ist, also jetzt etwas konstruiert, gebe ich zu, eine Option ist natürlich, dass man das Geld nimmt und in ein Schließfach tut. Weil worum geht es? Es soll halt das Geld geschützt werden. Das ist ja die Grundsache. Der böse Betreuer soll nicht das Geld nehmen und soll sich davon ein schönes Leben machen, sondern er soll es sicher verwahren. Also diese 150.000 Euro, die wir haben, könnte man in ein Schließfach packen. Gehen wir davon mal aus. Das heißt, das Geld nach 1841, Anlagepflicht, würde dann angelegt werden in ein Schließfach. Ist ein bisschen konstruiert, aber ja. Der Betreuer soll als Anlagegeld auf einer zu verzinslichen Anlage geeigneten Konto des Betreuten bei einem Kreditinstitut anlegen. Das wäre ein Anlagekonto. In dem Fall gehen wir jetzt mal davon aus, wir legen es jetzt nicht so an, sondern wir haben das Geld einfach noch und wollen es halt hinterlegen. Das Kreditinstitut muss bei Anlage, und das sagt 1842, nach den 1839 und 1841 2 eine für die jeweilige Anlage ausreichende Sicherungseinrichtung angehören. Das heißt, es muss schon gewisse Voraussetzungen haben. Soll uns jetzt an der Stelle nicht interessieren. Kommen wir weiter zu den Wertpapieren. Der Betreuer hat Wertpapiere des Betreuten im Sinne des § 1 Absatz 1 und 2 des Depotgesetzes bei einem Kreditinstitut in Einzel- bzw. Sammelverwahrung verwahren zu lassen. Das heißt, Wertpapiere müssten verwahrt werden. Also die 50.000 Euro Wertpapiere müssten jetzt verwahrt werden. Sonstige Wertpapiere hat der Betreute, sonstige Wertpapiere des Betreuten hat der Betreuer in einem Schließfach eines Kreditinstituts zu hinterlegen. Gut, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben diese Papiere, dann müssen wir diese Papiere in ein Schließfach hinterlegen. Die Pflicht besteht nicht, wenn dies nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Art der Wertpapiere zur Sicherung des Vermögens des Betreuten nicht geboten sind. Was könnte da aus meiner Sicht in Frage kommen? Zum Beispiel verfallene Papiere aus der Nachkriegs- oder Vorkriegszeit, wo es dann inflationsbedingt Papiere gab, die jetzt heute einfach ihren Wert verloren haben. Also das wären Wertpapiere, die man theoretisch darunter fallen könnten, aber die davon ausgenommen wären. Genau, also wir haben jetzt die Wertpapiere, das heißt, die müssten dann in ein Schließfach hinterlegt werden. So, 1844 sagt jetzt Hinterlegung von Wertgegenständen auf Anordnung des Betreuungsgerichts. Also, das Betreuungsgericht kann anordnen, dass der Betreuer Wertgegenstände des Betreuten bei einer Hinterlegungsstelle oder einer anderen geeigneten Stelle hinterlegt, wenn dies zur Sicherung des Vermögens des Betreuten geboten ist. Und da kommt jetzt unsere Kette ins Spiel. Das wäre denkbar, dass man natürlich sagt, die 25.000 Euro teure Kette soll jetzt nicht zwingend, also zu gar nicht bei Ihnen im Büro liegen und auch nicht bei der Betroffenen, die jetzt vielleicht schon im Heim ist, zu Hause, sondern das muss verwahrt werden. Und da wäre jetzt die Möglichkeit, dass man natürlich sagt, okay, wir können das ja in ein Schließfach hinterlegen. Das heißt, wir haben jetzt diese Option, dass wir das hinterlegen können. Diese drei Sachen. So, das bedeutet jetzt, und jetzt kommen wir nämlich zu der Sperrvereinbarung des 1845. Und dort ist nämlich geregelt, wie kann ich wieder darauf zugreifen. Das heißt, ich habe die Dinge, tue die in ein Schließfach, beziehungsweise packe sie in eine Geldanlage. Wie komme ich dann wieder ran? Und da sagt Absatz 1 des 1845, für Geldanlagen des Betreuten im Sinne des 1841, also das, was wir vorhin gesagt haben, dass er Geld anlegen muss, hat der Betreuer mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er über die Anlage nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verfügen kann. Ja, das heißt, es muss nachgewiesen werden, dass das nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts. Für Wertpapiere im Sinne von 1843 hat der Betreuer mit dem Verwahrer zu vereinbaren, dass er nur über die Wertpapiere und die Rechte verfügt mit Genehmigung des Betreuungsgerichts. Der Betreuer hat mit dem Kreditinstitut zu vereinbaren, dass er die Öffnung des Schließfachs für Wertpapiere und die Herausgabe nach 1844 hinterlegter Wertgegenstände nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangen kann. Bedeutet jetzt für uns, das heißt, wenn ich das Geld jetzt anlege oder selbst in ein Schließfach lege, darf ich nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichtes wieder verfügen. In dem Schließfach, in dem jetzt auch die Wertpapiere und auch die Kette von der Oma liegen, wäre es so, dass vereinbart werden muss, dass die Öffnung des Schließfaches für Wertpapiere und die Herausgabe von nach 1844 hinterlegten Wertgegenständen auch nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts verlangt werden kann. Das heißt, wenn das Schließfach geöffnet werden soll, in dem Wertpapiere liegen, dann bedarf es dafür eine gerichtliche Genehmigung. Die Herausgabe nach 1844, das heißt, wenn es hinterlegt wurde, dann ist auch nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichtes eine Herausgabe möglich. Das betrifft jetzt alles die Dinge, wenn Sie es anlegen, wenn Sie die Sachen, die wir haben, anlegen. Also das Geld, die Papiere und den Schmuck. Absatz 3 sagt, die Absätze 1 und 2, das, was ich gerade erklärt habe, sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Anlagekonto, ein Depot oder eine Hinterlegung des Betreuten bei der Bestellung des Betreuers unversperrt ist. Das heißt, wenn Sie so etwas vorfinden, dann sind Sie verpflichtet, und zwar geht es dann weiter, der Betreuer hat dem Betreuungsgericht die Sperrvereinbarung anzuzeigen, müssen Sie es versperren und es dann dem Gericht anzeigen. Genau. Also so funktioniert das im Groben mit dem Sperrvermerk. Das heißt, wenn ich dort wenn ich ein Depot habe, dann muss ich dieses auch versperren und kann an die hinterlegten Dinge dann nur ran mit Genehmigung des Betreuungsgerichtes. Nun gibt es da unterschiedliche Rechtsprechung zu. Das heißt, es wurde jetzt zwar geändert, aber die Rechtsprechung ist seit Jahren dort so uneinheitlich, ob man jetzt die Genehmigung dafür braucht, wenn ich an das Konto gehe, wo kein Geld oder keine Wertpapiere drin sind. Es ist sehr umstritten. Es ist wirklich sehr, sehr umstritten, dass man sagt, ja, diese Regelungen sind einfach nur für Wertpapiere ausgelegt, dass man mit den Inhaberpapieren, wer die in der Hand hat und so weiter, kann man relativ viel Schindluder treiben. Genau, also was Sie sich einfach nur merken sollen oder was aus dieser Folge einfach für Sie überbleiben soll, ist, Sie müssen sich mit dem Gericht in Verbindung setzen. Wenn ein Schließfach auftaucht, gehen Sie oder schreiben Sie dem Gericht, dass dort Schließfach gegeben ist oder dass es dort ein Schließfach gibt und wie Sie mit diesem Schließfach umgehen sollen. Und bitten Sie um einen rechtlichen Hinweis. Also das klingt jetzt etwas banal, wenn ich das einfach so reinwerfe, aber es handelt jedes Gericht im Zweifel unterschiedlich. Und deswegen klären Sie das mit Ihrem Gericht, wie die Schließfächer behandeln. Wenn die einfach sagen, egal, also können Sie ruhig machen, nur die Kündigung müssen Sie dann anzeigen. Selbst da gibt es noch die Option, wie man damit umgeht. Auch das ist strittig. Dann ist das so. Aber aus meiner Sicht ist für Sie erstmal wichtig, Sie zeigen an, da ist ein Schließfach. Ich würde dies gern öffnen. Bedarf das einer Genehmigung durch das Gericht? Das kostet Sie nicht viel, allerdings befreien Sie sich damit einfach von der eventuellen Verpflichtung, wenn Sie es hätten tun müssen. Wenn geschrieben wird, nein, also für die Öffnung brauchen Sie nichts, weil man muss ja auch erstmal gucken, was in diesem Schließfach ist, dann sind Sie halt davon frei. Wenn es sagt, ja doch, dann genehmigen Sie einfach dann oder beantragen Sie Genehmigung, dass Sie dort auch in das Schließfach reinschauen dürfen, beziehungsweise dann noch Sachen rausnehmen dürfen. Es gibt Rechtsprechung, beziehungsweise es gibt Rechtsansichten, die sagen, okay, wir können dann einfach die Sachen rausnehmen. Wie gesagt, nur die Kündigung des Schließfaches ist dann wieder vom Genehmigungsbedürfnisses umfasst. Das teile ich nicht. Aus meiner Sicht sollte man sich, also sollte man sich da denn immer beim Gericht absichern. Genau, das ist ja natürlich wieder schön, weil Sie von mir jetzt keinen hundertprozentigen Rat bekommen, was Sie machen, beziehungsweise jetzt nicht auf der sicheren Seite sind. Aber so ist das in den Bereichen aus meiner Sicht, dass man da so ein bisschen wankelmütig ist. Es werden teilweise dort analoge Gesetze, also die Gesetze analog herangezogen, weil sie nicht so koordiniert sind oder nicht so auf, also ist nicht das komplett umfasst, was es abdecken soll, weil Wertgegenstände, da sind jetzt keine Ketten, da sind, was ist ein Wertgegenstand? Da kann man dann auch noch dann diskutieren. Die Regelungen gingen im Großen und Ganzen auf Wertpapiere, und das ist aber die analoge Anwendung in Teilen auch bejaht worden. Ja. So viel zum Sperrvermerk bei Schließfächern. Ich glaube, mehr lässt sich jetzt an der Stelle nicht sagen. Das war also eine etwas längere Folge nach den Ferien. Ich hoffe, Sie nehmen was mit. Vor allem setzen Sie sich jetzt dann direkt ans Handy oder an den Rechner und schreiben an seminare@betreut.de und melden sich für das Seminar in Berlin also am 3. Advent an. Genau. Stammtisch, 10. Oktober, natürlich auch nicht vergessen. Wer Lust hat, der kann da gern mitmachen. Der Stammtisch ist kostenfrei. Da kann sich jeder anmelden, der halt hier zuhört, beziehungsweise der auch mit rechtlicher Betreuung was zu tun hat. So müssen wir es vielleicht auch noch konkreterweise sagen. Die eine oder andere Anmeldung war denn doch, ja, die war nicht ganz so richtig. Die war schön, dass sie kam, aber ich glaube nicht, dass sie auch für die ganze Gruppe zielführend gewesen wäre. Genau. An der Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den ersten Herbstmonat. Jedenfalls offiziell, glaube ich, ist es der erste Herbstmonat oder im Oktober. Naja, egal, aber meistens sind im September die ersten Monate sehr herbstlich. Gut, und bevor ich mich jetzt noch um Kopf und Kragen quatsche, schöne Woche, bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.